Herzlich willkommen zur 19. Folge von Current Affairs. Heute spricht Tim Heetkemper mit Mesut Alptekin über dessen Arbeit an einem virtuellen Elektrotechniklabor.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Current Affairs. Heute sprechen wir über Augmented Reality im Laborpraktikum. Dazu haben wir Meso zu Gast. Er hat zu diesem Thema geforscht und wird uns ein paar Einblicke geben, wie die virtuelle und die reale Welt im Labor verschmelzen können. Auch wenn ihr in eurem Studiengang vielleicht gar kein Laborpraktikum habt, es lohnt sich trotzdem dran zu bleiben. Das Thema bietet nämlich auch noch viele Ansätze für Abschlussarbeiten, Projekte oder SHK-Jobs. Darüber sprechen wir später auch noch. Mesut, bevor wir loslegen, wie würdest du dich selbst kurz vorstellen und erinnerst du dich vielleicht noch an dein eigenes Laborpraktikum?
Ja, erstmal danke für die Einladung. Finde ich schön, dass ich hier mal darüber sprechen kann. Genau aus dem Grund auch, weil es mich betroffen hat. Also als ich damals auch in die Praktika kam, war das volle Kanne überfordernd, weil dann standest du da als Student und hattest irgendwelche Versuchsaufbauten, die du dann zusammenstecken solltest, wo du Messungen durchführen solltest. Und hinter dir stand dann der Laboringenieur, hat dann immer kritisch geguckt und auch geguckt, dass du bloß nichts falsch machst, nichts kaputt machst, ob du auch die richtigen Messwerte hast, ob du die richtigen Einstellungen vorgenommen hast und das Ganze dann auch noch benotet werden. Da war ich echt so froh, dass ich dann einfach so diesen Teil der Arbeit so ein bisschen ablegen konnte an Kollegen und ich dann einfach nur mitgeschrieben habe. Aber das Problem war dann natürlich da schon echt sehr präsent bei mir, dass ich nämlich halt in einem konkreten Versuch Geräte bedienen soll, die ich halt vorher noch nie in meinem Leben gesehen hatte, so ein Oszilloskop oder so ein Funktionsgenerator mit zig Knöpfen und ich dann davor stand und dachte mir, okay, was muss ich drücken, was kann ich drücken, ohne dass es explodiert? Ja, und daraus hat sich dann auch quasi der Wunsch dann ergeben, dass ich hier dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter dann eingestiegen bin, diese Lücke zwischen sich überhaupt nicht auskennen mit Geräten zu, ich muss das jetzt perfekt bedienen können, um wirklich einen Versuch nachher durchzuführen, weil es geht ja nicht um das Gerät selber, sondern es geht ja eigentlich um einen Versuch, um irgendwelche physikalischen oder elektrotechnischen Phänomene, die man irgendwie nachweisen oder messen soll. Und da ist ja das Messgerät ein Mittel zum Zweck, aber das man das beherrscht, war irgendwie, wurde vorausgesetzt, aber auch nie wirklich vermittelt. Also man hatte nicht die Möglichkeit, sich das vorher mal anzuschauen.
Ja, okay, bevor wir vielleicht noch tiefer ins Thema einsteigen, vielleicht noch ein paar Fragen persönlich an dich. Wenn du kein Elektrotechniker geworden wärst, was hättest du dann gemacht?
Ganz ehrlich, Informatiker.
Okay.
Weil ich habe halt festgestellt, dass so ein Grundverständnis von Programmierung oder von Konzepten vom abstrakten Denken in der Elektrotechnik tatsächlich sehr hilfreich ist, vor allem, weil mittlerweile vieles ja auch digital und vernetzt ist. Also man hat oft eher den Fall, dass man Platinen und Schaltungen vorgelegt bekommt und man soll die irgendwie programmieren. Das hatte ich auch im Studium dann schon festgestellt, als es dann darum ging, bei Robotics dann da irgendwie eine Abschlussarbeit zu schreiben. Das war im GitLab gewesen. Mhm. Hatte ich mich auch so richtig drauf gefreut, ja, jetzt kann ich mal hier Motoren und Sensoren und alles mal ausprobieren und mal was zusammenlöten. Und dann kam der Betreuer und meinte, ja, wir haben das ja hier schon alles fertig gekauft und programmiere mal jetzt hier auf der Grafikkarte einen Algorithmus, der irgendwie Kantenerkennung dann besser abbilden kann. Und dann stand ich da und dachte mir, okay, ich hatte nur eine Vorlesung Programmierung, aber ja. Im Nachhinein hätte ich ein bisschen vertiefter Informatik gerne gehabt im Studium oder auch vielleicht rein Informatik gemacht. Aber E-Technik ist trotzdem okay. Cool.
Ja. Ja, und ansonsten gibt es ja auch inzwischen Computer Engineering noch, um das so ein bisschen
das
zu
stimmt.
Verknüpfen.
Das wäre vielleicht sogar Option A gewesen. Option B wäre Informatik.
Okay. Und was war das letzte technische Gerät, was du auseinandergenommen hast? Und hast du es auch wieder zusammenbekommen?
Ja, das mache ich häufiger. Also Smartphone habe ich jetzt häufiger schon auseinandergenommen. Da ist natürlich echt das Problem, dass es einfach alles so fertige, zusammengelötete Komponenten, da kannst du nichts mehr groß austauschen, wie es früher bei einem Computer oder so der Fall ist. Und jetzt gerade steht wieder ein Computer und ich habe mir einen Server da zusammengebaut, den ich jetzt noch zusammen konfigurieren muss halt und dann auch die richtige Software. Ja. Da freue ich mich schon drauf tatsächlich, weil das macht mir schon wieder Spaß, so die Hardware mal in der Hand zu haben und dann später auch zu gucken, wie das alles miteinander funktioniert.
Ja, das finde ich halt auch spannend, wenn man das so ein bisschen, Dinge mal in der Hand hat, aber ja, wie du ja sagtest, Programmieren macht halt auch Spaß. Also bist du so ein bisschen zwischen beiden Welten immer unterwegs, so wie das klingt.
Ja.
Und ja, Augmented Reality, zockst du auch privat mit Augmented Reality oder VR-Brillen?
Früher gerne. Früher war ich richtiger Suchti, vor allem zur Abi-Zeit war das richtig schlimm. Mhm. Ich bin für keine Vorlesung oder für keine Übung so früh aufgestanden wie fürs Zocken. Das war echt schlimm. Und ich bin froh, dass es das so ein bisschen abgenommen hat. Es hat schon echt viel Zeit in Anspruch genommen, wenn du dann so deinen Charakter auf Level 70 und keine Ahnung was hast. Ja, jetzt hält sich das leider in Grenzen, weil mir einfach so ein bisschen die Zeit fehlt. Aber ich hätte tatsächlich mehr Lust, VR, AR-Spiele da mal zu probieren. Mhm. Gibt jetzt mittlerweile richtig coole.
Zurück zum Thema. Vielleicht für die Leute, die jetzt kein Laborpraktikum haben, wie zum Beispiel die Computer Engineering Studierenden, vielleicht können wir einmal kurz erklären, was das Laborpraktikum überhaupt ist, was man da normalerweise tut.
Ja, also die Laborpraktika, früher noch ABC, waren vom zweiten bis zum vierten Semester. Jetzt ist das umstrukturiert worden, auch tatsächlich wegen dieser Maßnahmen beziehungsweise wegen dieser Gespräche, die wir da hatten. Es gab hier halt mehrere Probleme, dass zum Beispiel die Praktika nicht kompetenzorientiert aufeinander aufgebaut sind, dass die Anforderungen nicht ganz klar waren, das Bewertungsschema nicht klar war. Jetzt ist es auf jeden Fall so, dass es im dritten Semester, meine ich, anfängt und im vierten Semester. Also es ist nur noch A und B. Dummerweise ist der Inhalt nicht unbedingt gekürzt, es ist verdichtet. Hat man mir so gesagt. Ich bin jetzt nicht mehr so tief involviert, muss ich gestehen. Mhm. Genau, aber die Idee ist einfach, dass man das, was man in der Vorlesung so lernt, auch mal wirklich in die Praxis umsetzen kann. Was, wie ich finde, echt eine sehr gute Sache ist, weil auch wieder aus der Praxis, ich konnte Schaltungen zusammenstellen, ich konnte irgendwelche Sachen berechnen, irgendwelche Ströme, irgendwelche Widerstände. Aber als ich dann so 3-4 verschiedene Widerstandstypen so in der Hand hatte und dachte mir, das ist ein Widerstand? Ich habe es mir anders vorgestellt, sondern so als ein Kasten mit zwei Verbindungen. Also einfach mal zu sehen, was für Arten und so es gibt, auch bei Kondensatoren oder Spulen. Genau, also es geht halt darum, wirklich die Theorie mit der Praxis so ein bisschen zu verzahnen und das, was man später letztendlich im Berufsleben eigentlich macht als Elektrotechniker, als Laboringenieur oder wie auch immer, dass man das besser miteinander verknüpft. Und das ist eines der wenigen Möglichkeiten, wo man das tatsächlich hat. Das gibt's ja sonst im Studium halt nicht, sonst ist es ja viel Theorie.
Ja, stimmt. Und ja, du hattest gerade schon gesagt, dass dein Ansatz auch so ein bisschen war, halt zu verbessern, dass die Leute, die Messgeräte vorher mal kennenlernen. Also kann man sagen, das war eigentlich so das Ziel von dem Einsatz von Augmented Reality, womit du dich jetzt beschäftigt hast?
Genau, also das war das primäre Ziel, weil mir war klar, ich möchte das Laborpraktikum nicht ersetzen, ich möchte es nicht digital abbilden. Dafür ist das Haptische, das mit den richtigen Geräten arbeiten, einfach viel zu schön, finde ich. Ja. Also ich bin echt nach wie vor gerne im Labor und berühre die Sachen und gucke auch, wie das funktioniert. Und in echt ist das was anderes, als wenn ich einfach eine Simulation habe. Das Einzige, was ich machen wollte, war den Studierenden eine Möglichkeit geben, dass die sich besser vorbereiten können auf die Praktika. Weil das Problem ist halt, es gibt Simulationen zum Beispiel auf dem Computer, die funktionieren aber nicht gut. Also die funktionieren auch nur mit Maus und Tastatur, was ja auch wieder so ein bisschen fern ist von dem, was man später wirklich macht. Oder halt YouTube-Videos anschauen. Also irgendwie hat er so ein bisschen dieser Übergang von ich bereite mich vor auf dem Praktikum zu was gibt es jetzt, weil irgendwie die Lücke war zu groß. Also das, was es jetzt gab, war professionell semi-gut, fand ich aus meiner Perspektive. Mhm. Und da habe ich gedacht, könnte man mit Augmented Reality eine bessere Brücke schlagen, also eine erweiterte Realität, dass man Geräte so weit simuliert und auch wirklich so weit bedienen kann, wie man es später im echten Praktikum machen würde. Wie gesagt, es geht nur darum, wirklich vorab die Geräte kennenzulernen und Messungen durchzuführen. Zwar auf einem hohen Niveau, aber ich wollte damit nie irgendwelche Versuche oder sonst was halt ersetzen. Das sollte immer nur als Ergänzung gesehen werden.
Okay. Und wie kann man sich das Ganze vorstellen? Wie sieht das Ganze dann aus? Also so eine klassische Simulation jetzt, der Klassiker ist ja wahrscheinlich LT-Spice, wo man dann halt irgendwie sich im Schaltplan Widerstände zusammenklickt und dann hat man halt von irgendwie, kann man an dem Mauszeiger so einen Tastkopf haben und dann dahin klicken und dann wird da gemessen. Aber bei dir sieht das Ganze ja wahrscheinlich dann doch viel realer aus. Wie kann man sich das vorstellen?
Der Fokus bei mir war ja das Oszilloskop selber. Ich habe im Nachhinein dann noch andere Geräte modelliert und auch die Logik dahinter programmiert, sodass es sich ein Stück weit verhält wie das echte Gerät. was, wie das Ganze jetzt aussieht, also mit der Mixed Reality Brille, also MetaQuest 3 zum Beispiel, ist es so, dass du die Brille aufsetzt und dann entweder verschiedene Szenarien durchspielen kannst, wo du dann Stück für, also Schritt für Schritt dann halt eingeleitet wirst, zum Beispiel füge ein Oszilloskop hinzu und verbinde das jetzt mit dem Funktionsgenerator. Also du hast die verschiedenen Geräte einmal sichtbar, kannst die greifen und kannst die mit einem Kabel, zum Beispiel mit einem BNC-Kabel, dann miteinander verbinden und dann auch wirklich zum Beispiel ein Signal einstellen am Funktionsgenerator, am Oszilloskop, dann zum Beispiel über die Empfindlichkeit oder die Zeitbasis dann dieses Signal dann zum Beispiel zu stauchen, zu strecken etc. Das sind so erstmal die Basics in diesem Quiz, was da noch implementiert ist, kriegt man ein Oszilloskop quasi vorgelegt und da ist ein verrauschtes Signal und jetzt besteht halt so die Aufgabe darin, das Oszilloskop so zu bedienen, dass man Signalparameter bestimmen kann, also Spitze, Wert bzw. Amplitude und auch die Frequenz zum Beispiel, was für ein Signaltyp ist das. Das ist dann so auf der Testebene. Es gibt noch andere Modi oder Level quasi, zum Beispiel einfach nur eine reine Erklärung. Also ich habe das Oszilloskop, da wird mir einfach textuell oder auch über so ein Speech, Text-to-Speech-Synthesizer mit KI, haben wir dann quasi noch eine Audiospur hinterlegt, so dass man auch wirklich sich die Erklärung dann auch auditiv dann geben lassen kann. Ist halt ziemlich cool, weil man dann auch konkret zum Beispiel am Oszilloskop Bereiche auswählen kann und dann wird einem speziell dazu dann auch die Erklärung gegeben. Also dein Szenario, was du formuliert hast, war ja wirklich schon, ich baue eine Schaltung auf. Hier geht's darum, ich habe Geräte und ich muss die Geräte bedienen. Man kann auch eine Schaltung aufbauen, ich habe auch ein Steckbrett implementiert und auch verschiedene Komponenten. Es ist aber noch nicht so weit, dass man damit vernünftige Messungen durchführen kann. Also es ist noch im Aufbau, sage ich mal.
Okay. Und die Geräte selber sind aber dann wirklich als die Geräte, ja, wie man sie auch so im echten Labor hat, als eckiger Kasten,
sag ich mal. Mit vielen Knöpfen.
Mit vielen Knöpfen, ja.
Wie beim Taschenrechner, habe ich mir von einem Studenten sagen lassen.
Okay. Ja, und die Signale, was sich dann da ja auf dem Oszilloskop zum Beispiel verändert, das passiert dann auch wirklich quasi da, wo der Bildschirm des Oszilloskops ist.
Genau.
Ne? Also da
genau.
Ist jetzt nicht ein Plotfenster, was man durch die Gegend schiebt, sondern wirklich wie in der realen Welt. Ne?
Genau, das ist halt der Vorteil. Also dass die Interaktion wirklich so erfolgt, wie man es später auch im Echten machen würde. Also ich greife die Geräte mit der Faust und packe sie woanders hin, zum Beispiel auf den Tisch oder auf den Boden oder auch einfach in der Luft. Oder ich drehe halt mit den Daumen- und Zeigefinger an den Drehknöpfen, mit dem Finger drücke ich an den verschiedenen Tasten. Das ist das, was man auch in dem Onboarding-Prozess ganz zu Beginn lernt, weil man stelle sich vor, man setzt eine Brille auf und soll auf einmal irgendwelche virtuelle Objekte hinzufügen. Wie mache ich das? Ich habe gar keine Controller in der Hand, ich habe nur meine Hände. Dass man erstmal überhaupt diesen Schritt versteht, wie füge ich überhaupt sowas hinzu und wie bediene ich später diese virtuellen Sachen. Das haben wir zum Beispiel in so einem Onboarding dann auch abgedeckt, dass so ein bisschen den User, die Userin mitnimmt, wie man sich in so einer virtuellen Umgebung orientiert, wie man Funktionen aufruft, wie man Objekte hinzufügt etc.
Ja, da erinnere ich mich auch noch dran, weil ich habe das ja auch mal Bestimmt. Kurz ausprobiert. Und natürlich habe ich das Onboarding übersprungen, weil es ist immer so, wenn am Anfang so ein Fenster kommt und ja, wollen Sie diese Tipps und diese Hinweise? Ach nee, weiter direkt loslegen. Und ja, dann habe ich versucht, die Geräte zu bedienen, aber ja, dachte auch, wie dreht man denn jetzt einen Drehknopf?
Ja.
Und ja, du hattest mir auch gesagt, dass ein Problem ist, so für Zoom oder so kennt man ja irgendwie vom Smartphone die Standardgeste, dass man halt einfach mit zwei Fingern die auseinanderzieht. Aber
genau.
Für die Drehknöpfe gibt's ja anscheinend keine Standardgesten. Ne?
Genau. Das war tatsächlich das Grundproblem und auch die Motivation dahinter, das dann nochmal separat quasi als Studie oder als Forschungsgegenstand zu untersuchen, also diesen Onboarding-Prozess, weil, wie du gerade richtig gesagt hast, wenn ich dir ein Smartphone in die Hand drücke, dann weißt du sofort, egal ob es ein Android ist oder iPhone, dann weißt du, okay, ich kann hier Pitch-to-Zoom machen, ich kann swipen, ich kann Long-Press machen. Das hast du in einer virtuellen, also wenn du keine Controller hast und nicht erst Controller, das Lernen der Controller lernen musst, hast du das ja sonst nicht. Also du weißt jetzt nicht, wie füge ich jetzt überhaupt ein Gerät hinzu, also so ein virtuelles Gerät in den Raum. Da haben wir dann versucht, über Hinweisschilder und dann geguckt, wie kann man das so intuitiv machen, dass Leute das vielleicht lernen, weil da gibt's halt momentan noch keine standardisierten Gesten. Also wir hatten jetzt zum Beispiel überlegt, mit Daumen hoch bestätige ich, dass jetzt ein Objekt hinzugefügt wird oder so. Wir haben halt verschiedene Sachen ausprobiert, haben uns dann letztendlich dann für eine entschieden, nachdem wir das Ganze evaluiert hatten, genau wie das dann bei den Spielern ankommt. Aber es ist ein kritischer Punkt, weil bevor ich überhaupt anfange, dann mich mit Elektrotechnik auseinanderzusetzen, muss ich erstmal das Medium lernen. Und das wollte ich eigentlich vermeiden. Also ich wollte vermeiden, dass die Leute erstmal die VR-Brille oder Mixed-Reality-Brille lernen. Ich wollte, dass es eigentlich sofort funktioniert. Ich setze es auf und ohne eigentlich groß was zu machen, sollte ich in der Lage sein, mit den Geräten zu arbeiten. Deswegen habe ich das Erarbeiten der Geräte auch Teil des Onboardings gemacht, sodass man am echten Gerät, also am virtuellen Gerät meine ich, diese Gesten dann übt, die man später auch wirklich in der App nutzt und die man auch später im Praktikum nutzt. Also dieses Onboarding hat quasi dann zwei Funktionen erfüllt.
Und du hattest gerade gesagt, dass ihr das auch evaluiert habt. Wie lief das Ganze ab? War das dann immer mit sehr vielen Probanden?
Ja, normalerweise habe ich das Problem, dass ich zu wenig Studierende habe, vor allem halt Elektrotechniker. Deswegen war ich dann auch an anderen Unis. Jetzt war das so für die Onboarding-Studie, war es für mich nicht relevant, ob die Leute irgendwie elektrotechnisches Verständnis haben oder nicht. Und ich habe mich dann mit dem Studenten dann hier in der Bibliothek dann dahingestellt mit zwei, drei Mixed-Reality-Brillen in der Hand und habe die Leute einfach angequatscht, ob die mal Zeit hätten, da was auszuprobieren und dann nachher so einen Fragebogen auszufüllen. Das war dann so ein fließender Verkehr an Studierenden und an Mitarbeitern, die man dann so ein bisschen gewinnen konnte.
Und hat das gut geklappt, auch mit Leuten, die jetzt gar nicht so viel mit Elektrotechnik zu tun haben?
Ich fand das echt cool. Also ich habe von vielen so mitbekommen, man kann ja voll viel mitmachen, man kann ja noch dies und jenes. Und da dachte ich so, ja, man kann, aber da fehlt die Zeit.
Ja.
Dieses Intuitive haben die echt positiv gesehen, weil das Dumme ist ja, wir haben uns mittlerweile so sehr an diese Technik gewöhnt, dass wir uns an die Technik adaptieren. Also ich bediene eine Tastatur. Ich habe diese QWERTY-Layout auswendig gelernt, sodass ich blind tippen kann. Eigentlich sollte die Technik sich an meine Bedürfnisse oder an wie ich an Sachen rangehe, anpassen. Sprich, wenn ich mit Objekten in der realen Welt arbeite, dann sollte die Technik auch irgendwie so ein Stück weit das liefern oder geben. Und das haben die Leute dann auch wirklich gemerkt, dass es in AR halt möglich ist, dass ich nicht irgendwelche Controller lernen muss oder eine Tastatur oder sonst was, sondern mit den Händen was machen kann.
Und wie tief ist die Umsetzung der Realität? Also wenn ich jetzt so ein Gerät platziere, muss ich dann auch noch den Stecker in die Steckdose machen, damit das die Spannung da ist und das Gerät einschalten?
Nee, das nicht mehr, aber du musst das einschalten zum Beispiel. Und du kriegst keine Signale angezeigt, wenn du nicht vorher ein Signal generierst, vorzugsweise über einen Funktionsgenerator. Und auch dann kriegst du nichts zu sehen, wenn du die nicht irgendwie miteinander verbindest. Ja, es ist natürlich eine gute Frage, ne? Also wie tief geht man in die Realität und wie weit möchte man eigentlich nur das Konzept bzw. die Bedienung der Geräte irgendwie näher bringen? Ich hätte auch von Anfang an ein Signal zum Beispiel am Oszilloskop ausgeben lassen können, ohne Funktionsgenerator und dem Ganzen. Ja. Ich wollte es trotzdem ein Stück weit realistisch haben, aber wieder diesen großen Realismus, die Stromkabel rein, dachte ich mir, ist kein Mehrwert, irgendwie braucht man nicht.
Ja. Ja, und wenn man dann in der echten Welt keine Steckdose in der Nähe hat, die dann eskaliert, dann wird es auch schwierig, ne?
Aber wo wir nochmal dabei sind, dass ich dann zum Beispiel im Praktikum saß und dann meinte der Laboringenieur, ich soll da jetzt was durchführen. Und das Gerät war ausgeschaltet. Und ich habe mir das angeguckt und dachte mir, wo ist hier überhaupt die Power-Taste? Ich habe überall gesucht und das war irgendwie dahinter versteckt oder so, ne?
Ja.
Und dann dachte ich mir so, ey, irgendwie braucht man doch eine Anleitung oder sonst was, um zu wissen, wie man so ein Gerät bedient. Wenn ich nicht mal hinkriege, das einzuschalten, das kann doch nicht sein, ey. Ich habe mich richtig dumm gefühlt in dem Moment.
Ja, bei manchen Geräten ist es echt ganz gut versteckt. Jetzt hattest du ja gesagt, dass man da eben auch Brillen für einsetzt. Wie ist das denn mit diesen Brillen? Sind die nicht recht teuer? Ist das nicht vielleicht eine weitere Hürde? Oder ja, wie sieht das da mit der Verfügbarkeit aus?
Ja, zu Beginn, als ich das Ganze entwickelt hatte, wollte ich ja die Kosten minimieren beziehungsweise die Hürden, damit Studierende das benutzen. Und das hat ja auch bedeutet, die sollten sich eigentlich nichts anschaffen. Vor allem damals waren die auch echt teuer. Jetzt haben wir zum Beispiel von Meta die Meta Quest 3. Die kostet 300 €, 400 €. Es ist nicht mehr viel. Ist trotzdem halt eine Anschaffung, die man sich überlegen sollte, wenn man nicht gerade Spiele spielt oder so, ob man dann jetzt für so ein Laborpraktikum so eine Brille anschafft, ist natürlich fragwürdig. Hat coole Features, die man auf jeden Fall nutzen kann. Die Technik wird aber auf jeden Fall dahin gehen, dass es vermutlich die Smartphones ersetzen wird. Das ist so meine Denkweise. Ich hatte mir das mal angeschaut hier bei Meta, diese Keynotes, die sie dann da immer haben. Diese neue Brille zum Beispiel, diese Ray-Ban-Brille, das ist ja eine ganz normale Sonnenbrille, wo so viel Technik drin ist und auch da schon wirklich dann AR integriert ist. Und das Ding hält dann irgendwie 2 bis 4 Stunden, glaube ich. Und das ist unglaublich, was man mit Elektrotechnik machen kann, ne? Ja. Also solche Brillen entwickeln, das ist, also ich hab irgendwie gelesen, das hat 80 Milliarden Dollar geschluckt, das Projekt. Die Brille kostet jetzt, irgendwie so 3.000 Dollar, 4.000 Dollar. Ist noch sehr teuer. Aber das wird auf jeden Fall noch sinken. Also wenn dann zum Beispiel andere Technologien dazukommen oder wenn man diesen Herstellungsprozess von diesen Siliziumkristallen, dass die einerseits transparent, aber auf der anderen Seite beim Anlegen einer Spannung dann auch wirklich ein Bild zeigen. Da versuchen die zum Beispiel neue Materialien zu erforschen, wo wir beim Stichwort dann Elektrotechnik wären. Also gibt noch sehr viel zu forschen und zu tun, was echt spannend und cool ist, finde ich. Und ja, also das wird auf jeden Fall nochmal die Preise drücken. Und vor allem, wenn dann halt auch andere Player mitspielen, Google, Apple und so, weil Apple hat jetzt auch quasi ihre eigene Brille rausgebracht, auch noch relativ teuer, aber es ist absehbar, dass die auch wieder eine neue Version rausbringen mit vielleicht besseren Features. Die haben ja auch schon Eye-Tracking zum Beispiel integriert und für die Studierenden, die sich sowas nicht anschaffen wollen, die Uni Paderborn arbeitet jetzt auch gerade daran, dass es spezielle Poolräume gibt mit Brillen, dass die Studierenden dann auch wirklich hin können und mit den Brillen arbeiten können, rumspielen können, vielleicht auch zum Beispiel ausleihen für irgendwelche Abschlussarbeiten oder so. Mhm. Da sitzen wir gerade noch in der Planung. Das Anschaffen selber ist halt nicht das Problem. Die Sache ist mehr diese Datenschutzgeschichten. Also welche Daten werden an Meta geschickt? Wie kann man das irgendwie handeln und wie können wir das so konform machen, dass es nach Möglichkeit überhaupt keine Nutzerdaten irgendwie geschickt werden? Das ist so das, wo wir momentan noch so ein bisschen am Rumwerkeln sind, aber ich denke mal, bald sollte es auf jeden Fall möglich sein, dass man sich auch irgendwo dann in einen Raum setzen kann.
Okay, das klingt ja auch sehr spannend, weil, ja, wie du gerade schon sagtest, dass man sich dann was ausleihen kann und damit rumprobieren kann, das ist ja halt, glaube ich, auch die eine Sache, wo man im Laborpraktikum nicht ganz so viel Zeit hat bisher, dass man halt, ja, wenn man dann da vor dem Gerät sitzt, dann natürlich kann man ein bisschen, ja, den rumprobieren, aber man muss ja auch den Versuch erledigen. Mhm. Und ja, zumindest während der Praktikumszeit selbst ist ja das freie Arbeiten oder frei rumprobieren nicht direkt vorgesehen. Vielleicht kann man den Betreuer dann mal fragen, ob der einem das ermöglicht. Aber
du bist doch auch in Praktika involviert, ne?
Ja, ich habe, als ich angefangen habe hier als wissenschaftlicher Mitarbeiter, auch mit das
Praktikum. Aber du würdest ja auch zum Beispiel den Studierenden nicht so ein Oszilloskop mal in die Hand drücken und sagen, so kannst du dir mal für 2 Wochen ausleihen und dann bringst du es mir wieder. Genau, die Geräte sind halt relativ teuer, aber das wäre zum Beispiel mit einer Brille oder wenn man das halt wirklich virtuell hätte, wäre das ja schon natürlich cooler, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also vor Ort, wenn man halt dabei sitzt, dann kann man gerne mal was zeigen die Leute was ausprobieren lassen. Aber wenn die das Oszilloskop mit nach Hause nehmen, dann, es muss ja nicht mal Absicht sein. Aber wenn es dann irgendwie im Bus runterfällt und ist kaputt, dann haben wir halt auch kein Gerät mehr fürs Laborpraktikum. Ja. Also ich glaube, da ist das mit den Brillen schon eine coole Variante auch mal umzuspielen.
Ich hätte mal, also bevor ich ja das Ganze überhaupt entwickelt habe, muss man ja wissenschaftlich, wie man rangehen muss, gucken, gibt es denn überhaupt solche Lösungen nicht schon? Warum muss ich das Rad neu erfinden? Und tatsächlich gab es das so auch weltweit nicht. Also es ist nicht in dem Detaillierungsgrad und auch nicht mit den Funktionen, die wir da implementiert haben. Also die meisten haben dann irgendwie mit QR-Codes gearbeitet, also mega unstabil, weil du musst halt richtige Lichtverhältnisse haben. Das Smartphone oder dein Gerät muss halt auch eine vernünftige Schärfe haben, weil wenn Objekte zum Beispiel weit im Hintergrund sind, wird es nicht mehr scharf genug, die QR-Codes und so.
Was hat der Code dann gemacht? Also der hat dann erkannt, wo das Gerät stehen soll?
Genau. Also das ist so ein Marker gewesen, der die Orientierung im Raum erleichtert hat und dadurch dann das Verankern von virtuellen Objekten im Raum dann quasi begünstigt hat. Genau, hat halt viele Nachteile, die moderne Geräte halt nicht mehr haben. Die haben dann durch KI und so weiter dann wirklich Objekterkennung so, dass wenn du dich woanders hinschaust und dann wieder auf den alten Platz das Gerät, das virtuelle Objekt nach Möglichkeit auf dem Platz bleiben sollte. Und das kann er halt nur, indem er ein Verständnis für den Raum kriegt oder ein Verständnis für echte Objekte im Raum platziert sind.
Du hattest vorhin schon mal so ein Eye-Tracking erwähnt. Du hattest ja, glaube ich, auch Eye-Tracking-Studie mal gemacht, ja, ne? Worum ging es da genau?
Das war, fand ich, somit das Spannendste, weil das ist so eine Art, um quasi in den Kopf einer Person hineinzuschauen, im übertragenen Sinne. Also es gibt halt ein paar Grundannahmen erstmal, die sagen, das, was man anguckt, das ist meistens von Interesse. Und je länger man guckt, desto interessanter ist diese Sache. Es gibt da verschiedene Studien zu, die das dann halt auch wirklich belegen. Und mit dieser Methode wollte ich dann im Grunde wissen, gibt es einen Unterschied zwischen Anfängern und Experten, also von Studierenden, die sich zum Beispiel mit Laborgeräten gar nicht auskennen und solche, die tagtäglich damit arbeiten, von Laboringenieuren, wie sie auf Geräte schauen. Also meine naive Vorstellung war, ich drücke einem Oszilloskop einem Experten in die Hand und der guckt sich zum Beispiel irgendwie Modellnummer an, der guckt sich dann vielleicht 2, 3 Knöpfe an und weiß dann sofort, wie er das bedienen kann. Und das würde man in seinem Blickverlauf dann feststellen können. Mhm. Während wenn ich zum Beispiel einem Anfänger das in die Hand drücke, sein Blick wäre wahrscheinlich kreuz und quer, also nicht wirklich zielgerichtet und auch nicht wirklich fokussiert, sondern immer nur verschiedene Fixationspunkte in einer sehr hohen Frequenz. Das war so meine Vorstellung. Dann dachte ich, ja, kann man das ja eigentlich mit einer Eye-Tracking-Brille untersuchen? Und habe dann halt wirklich also die Probanden halt den Experten in Anfänger aufgeteilt und die dann eine konkrete Aufgabe am Oszilloskop lösen lassen. Hatte denen eine Brille aufgesetzt und so eine Eye-Tracking-Brille und konnte dann später verschiedene Metriken untersuchen. Dafür musste ich extra nochmal ein Programm schreiben, weil das echt unstrukturierte Daten waren. Also du hast nachher am Ende so riesige CSV-Dateien gehabt mit Time und keine Ahnung was Koordinaten gehabt. Und da musste ich erstmal das Objekt, was ich untersuchen will, in Areas of Interest aufteilen. Also welche Bereiche sind interessant. Hab diesen dann einen Buchstaben zugewiesen und dann konnte ich halt für jede Fixation, die in einem Bereich war, dann zum Beispiel einen Buchstaben generieren lassen und hatte dann so ein String, eine Zeichenkette von Buchstaben und konnte dann halt zum Beispiel sagen, okay, ein Experte guckt zum Beispiel erst aufs Display, also D, und dann guckt er vielleicht irgendwo bei, keine Ahnung was, bei E, und dann guckt er nochmal auf D und dann guckt er da und dann hatte ich so ein String quasi, der spezifisch ist für diesen Experten. Und hatte gedacht, okay, ein zweiter Experte hätte vielleicht einen ähnlichen Verlauf und ein Anfänger hätte vielleicht irgendwie ABC, ABC oder sowas. Das war so meine Vorstellung halt. In der Realität natürlich ein bisschen komplexer gewesen und dann hast du bei 5 Minuten alleine hast du schon irgendwie so einige tausend Messwerte. Das Ergebnis war ernüchternd, aber es war trotzdem cool. Nämlich je nachdem halt, wie die Lösungsstrategie der Person ist, können sich Blickverläufe ähneln, auch wenn sie unterschiedliche Vorwissen oder unterschiedlichen Gruppen angehören. Also jemand, der ein Anfänger ist, der aber zum Beispiel eine Lösungsstrategie hat, die zum Beispiel dem eines Experten gleicht, dann kann er den gleichen Blickpfad haben. Mhm. Das heißt, man kann also allein aus diesen quantitativen Daten, also aus dem Blickpfad, nicht darauf schließen, kennt er sich mit Oszilloskopen aus oder nicht. War ernüchternd, war aber trotzdem cool, wie gesagt, weil ich das tatsächlich jetzt auch nutzen werde, wo wir dann wieder beim Thema Forschung und mögliche Abschlussarbeiten sind. Die meisten Mixed-Reality-Brillen haben Eye-Tracker integriert. Und da könnte man das nochmal nutzen, mit diesem Vorwissen, was ich da jetzt schon gesammelt habe, wie man zum Beispiel das Untersuchen an diesen virtuellen Objekten dann vielleicht nochmal systematisch machen kann. Einerseits mit mehr Probanden, weil ich hatte damals irgendwie nur 10 Leute gehabt. Das Ganze hat ja pro Proband eine Stunde gedauert, also dann
so lange, also, okay.
Ja, da kommt also, ja dann auch das Problem ist ja auch, du musstest erstmal das Gerät kalibrieren. Also die mussten erstmal irgendwo hingucken, damit sich quasi die Koordinaten, wo er hinguckt, mit der Pupille und mit dem Raumkoordinaten, was über die zweite Kamera aufgenommen wird, quasi in Korrelation gestellt wird. Hm. Nach dieser Kalibrierung gab es dann noch ein paar Zwischentests, das hat echt lange gedauert. Aber jetzt mit den Brillen, das funktioniert ohne Kalibrierung, das ist sofort verfügbar und das läuft im Hintergrund. Und das bietet halt echt nochmal viel Forschungsmöglichkeiten. Ich hatte mit jemandem gequatscht, ein richtig cooler Typ, der macht auch im Bereich E-Technik und Augmented Reality. Die haben da die HoloLens genutzt und er hat diese Blickverläufe analysiert und einer KI zum Trainieren gegeben und konnte dann darüber Fehlvorstellungen in der Elektrotechnik dann identifizieren. Und das Coole war, der meinte, der schafft das halt mit einer Genauigkeit von 90%. Also Das heißt, bevor er überhaupt eine Antwort auswählt, konnte er schon sagen, allein an seinen Blickverläufen, okay, er wird keine Ahnung haben oder doch, er wird eine Ahnung haben. Und das fand ich schon interessant und das hat mir echt gezeigt, okay, wenn man das sinnvoll nutzen, wenn man vielleicht auch noch so eine KI trainieren kann und wenn man mehr Probanden hat, ist auf jeden Fall noch einiges machbar in dem Bereich.
Ja, spannend, dass man das alles aus Blickverläufen rausholen kann. Gibt's vielleicht auch noch irgendein kurioses Erlebnis? Also was war eigentlich so das Kurioseste, was du mal erlebt hast bei deinen Versuchen und mit den Probanden? Oder irgendwas Unerwartetes, wo du so überhaupt nicht mit gerechnet hast?
Naja, also die Ergebnisse zum Beispiel von der mobilen Anwendung, die wir entwickelt hatten, die waren für mich schon irgendwie ein bisschen klar gewesen. Also die waren nicht besonders gut. Also die waren gut, aber im Vergleich zu einem Video waren die nicht besser. Also das heißt, ein Video und die mobile Anwendung zum Beispiel für Smartphones war gleich gut. Da fragt man sich natürlich, warum soll man da so Geld investieren in so eine Forschung? Warum soll man da überhaupt das entwickeln, wenn ein Video doch genauso gut ist und sich dann vielleicht irgendwie in einer Stunde realisieren lässt?
Also Video war dann einfach so ein voraufgezeichnetes Video, wo jemand das Gerät erklärt, was man sich genau. Dann nur anguckt, ohne genau. Interaktion.
Genau. Das haben wir natürlich dann professionalisiert, hier auch von der vom E-Labor. Haben die natürlich echt sehr gut gemacht, das Video. Das gibt's ja auch, glaube ich, schon jetzt in Panda, meine ich, fürs Vorpraktikum. Die Videos sind sehr gut aufgearbeitet und die hatte ich quasi als Kontrollmedium gegenüber meiner Anwendung gehabt. Und da hat sich dann auch gezeigt, also die Videos sind bei dieser guten Qualität, wie das war, da hat jetzt ein bisschen mehr Zeit investiert, ist das halt genauso effektiv wie die App. Ja, wie gesagt, da steht man dann oft vor Kollegen, vor Laboringenieuren oder anderen Menschen und muss dann sagen, ja, ich mache das. Und dann fragt er sich, ja, warum machst du das? Gibt's doch auch ein Video oder gibt's auch eine Simulation? Und dann stehst du da und denkst dir, ja, es stimmt. Und eigentlich bringt das auch nicht mehr, aber trotzdem. Aber jetzt halt mit der Mixed Reality Brille ist es tatsächlich halt was anderes. Und das war das, worauf ich auch eigentlich hingehofft hatte, dass es endlich soweit ist, dass man Brillen nutzen kann.
Ja. Ja, ich glaube, das hatten wir am Anfang gar nicht nochmal so genau beleuchtet. Also ganz am Anfang vor den Brillen stand dann einfach eine App auf dem Handy, die hat die auch schon irgendwie Mixed Reality gemacht mit der Kamera von.
Genau, und das war auch Augmented Reality.
Okay.
Das heißt also, du hast dein Smartphone im Raum, also mit eingeschalteter Kamera, die App lief mit eingeschalteter Kamera, hat dann im Raum quasi eben Flächen detektiert und du konntest dann auf diesen ebenen Flächen dann virtuelle Objekte platzieren. Das Problem war, das war, weswegen ich auch wusste, dass das nicht viel bringt, ein komplexes Gerät wie ein Oszilloskop auf einem kleinen Smartphone-Display darstellen, zumal du hast ja nicht das komplette Oszilloskop-Display auf dem Smartphone-Display, sondern nur ein Ausschnitt davon, weil du bist ja mit dem Handy irgendwo und du betrachtest quasi mit deinem Smartphone die reale Welt und siehst in der realen Welt kleine virtuelle Objekte und unter anderem so ein virtuelles kleines Oszilloskop. Und versuche jetzt mal mit deinem dicken Finger so einen Knopf da zu bedienen. Ich habe das auch nachher nach einer Evaluation auch nochmal umgebaut, dass man es auch rein virtuell haben kann fürs Smartphone, also ohne diese Augmented Reality Zusatz, dass man das wirklich das Oszilloskop-Display 1:1 auf dem Smartphone-Display hat. Aber auch da, wie gesagt, war mir irgendwie klar, oh, so komplexe Geräte mit so vielen kleinen Buttons auf so einem kleinen Smartphone-Display darzustellen, oh, also Spaß macht das nicht, aber es ist verfügbar, weil jeder hat so ein Smartphone. Aber nee, ich bevorziehe es dann entweder real am Gerät oder halt wenn nach einer anderen Möglichkeit oder am Computer zum Beispiel. Das war so. Der Grund, warum wir das Ganze letztendlich gemacht hatten, war, damals war die Technik noch nicht so fortgeschritten. Die Brillen gab es nicht. Und auch Augmented Reality an sich war nicht so weit fortgeschritten. Also die Verankerung von virtuellen Objekten im Raum war sehr, sehr schlecht. Entweder über QR-Codes und auch da hat es dann zum Beispiel geflackert. Und erst nachher, irgendwie so 2018, 2019, sind dann über verschiedene SDKs von Google und von iOS, also von Apple, sind dann Funktionen hinzugekommen, die für Smartphone zumindest das Verankern von virtuellen Objekten im Raum erleichtert hat. Da war es schon ein bisschen stabiler. Manchmal war es so, wenn du mit dem Smartphone dann in die andere Ecke des Raumes geguckt hast und dann bist du auf dem alten Platz gewesen, dann war das Objekt verschoben oder waren dann wieder woanders. Das war noch so ein bisschen in den Kinderschuhen gewesen und so. Aber wie gesagt, jetzt mit den Brillen und so, das ist schon mal echt ein anderes Level. zumal sich da auch die Entwicklung rasant weiter vorwärts bewegt. Wenn ich mal überlege, diese HTC Vive, diese VR-Brille, da hast du stationär im Raum, musst du zwei Sensoren anbringen, irgendwo in den Ecken, damit du dich überhaupt im Raum orientieren kannst. Also du musst, wenn du irgendwo einen Versuch machen willst oder den Leuten irgendwie was in die Hand drücken willst, dann musst du deinen Raum so weit vorbereiten, dass du da irgendwelche Sensoren im Raum anordnest, damit das funktioniert. Und jetzt hast du eine Brille, die setzt du auf und du musst nichts kalibrieren, du musst nichts im Raum haben oder so, sondern du kannst direkt loslegen. Der scannt den Raum, erkennt Objekte und kann zum Beispiel sagen, wo du gegenläufst oder sonst was. Also das ist schon richtig cool.
Ja, das ist schon beeindruckend, wie die Technik sich da in den letzten Jahren weiterentwickelt hat und ja wahrscheinlich auch noch weiterentwickeln wird, ne? Habt ihr denn oder wie ist bisher so die Integration ins Laborpraktikum selber? Wie ist da der Stand? Vielleicht jetzt auch mit dem, du hattest ja gerade auch schon mal erwähnt, dieses Vorpraktikum. Es gibt ja diesen Versuch Null vom Laborpraktikum. Ja, genau. Soll das da vielleicht auch eingesetzt werden?
Das ist ja als Zusatzangebot verfügbar. Man kann sich das für Smartphone bereits schon runterladen. Funktioniert halt nicht so schön wie mit der Brille. Und für die Brille gibt es das auch schon auf den Stores erhältlich. Dafür braucht man halt entweder eine Brille oder man leiht sich eine. Wie das jetzt verstetigt ist, wie das verankert ist, da müssen wir mal echt schauen. Also ja, am liebsten würde ich es auch gerne irgendwie dem E-Labor mitgeben und sagen, hier kümmert ihr euch drum, dass die Leute das auch irgendwie zur Verfügung haben, dass sie es nutzen können. Und ja, nach Möglichkeit irgendwie den Studierenden auch die zeigen, dass es so ein Angebot gibt, weil ich glaube, viele wissen gar nicht, dass es das gibt. Und dann weiß ich nicht, wie man das sinnvoll gestalten kann. Ob ich jetzt zu den einzelnen Versuchen gehe oder zu den Laboringenieuren und sage, hier, sag den Studis vorher Bescheid, die sollen sich damit mal auseinandersetzen, bevor sie zum Praktikum kommen. Also als Teil der Vorbereitung oder so. Ja, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Also da müsste man auf jeden Fall noch ein bisschen Werbung machen, glaube ich, für, damit das auch überhaupt bekannt ist.
Ja, wir machen ja jetzt diese Podcast-Folge, also
yay.
Ich hoffe, wir werden damit schon mal auch viele Studierende erreichen.
Ja, das hoffe ich.
Ja, und wir hatten vorhin ja auch schon drüber gesprochen, dass es auch noch einige Weiterentwicklungspotenziale gibt. Was gibt es da noch so für Anknüpfungspunkte? Wie kann man da als Student einsteigen? An wen muss man sich wenden vielleicht auch? Ich glaube, wir haben auch bisher nicht gesagt, von welchem Fachgebiet du kommst.
Guter Punkt. Fachgebiet ist Technikdidaktik. Wir waren seit Beginn halt wirklich in die Restrukturierung der Laborpraktika involviert gewesen. Und daher kam das Ganze auch, dass dann explizit gesagt wurde, wir brauchen ein Angebot, um die Studierenden besser auf die Praktika vorzubereiten. Genau, was kann man denn noch alles machen? Also ich muss sagen, jetzt, wo ich halt fertig bin mit der Dissertation und wo diese ganzen Vorstudien und so liefen, muss ich sagen, so erst jetzt fangen wirklich die richtig schönen, spannenden Themen an. Jetzt mit den Brillen und so, wenn du die verschiedenen Sachen da zum Beispiel untersuchen willst, sei es Eye-Tracking oder so, ne? Also allein das hat unzählige Möglichkeiten, auch im Bereich hier Fehlvorstellungen der Elektrotechnik. Da habe ich auch schon zum Beispiel so eine kleine Mini-Anwendung entwickelt. Also da kann man echt noch viel mitmachen. Einzelne Laborgeräte zum Beispiel kann man noch entwickeln. Ein Vielfachmessgerät haben wir zum Beispiel momentan drin. Die Funktion ist aber noch nicht voll ausgebaut. Also da ist noch Möglichkeiten zu forschen, zu entwickeln, zu untersuchen. Ein anderes spannendes Themenfeld ist auch, es ist eine Kooperation entstanden. Mich hatte so ein Kollege aus Amerika angeschrieben. Ich dachte am Anfang, das wäre Spam, das wäre ganz witzig. Und er kam mir auf jeden Fall die Nachricht, ich dachte, die überspringt die. Habe sie später nochmal gründlich gelesen. Und der hat unsere App genutzt für seine Studierenden bei sich in Amerika. Und zwar das ist irgendwie eine German Faculty, also die lernen Deutsch zusätzlich und dann auch in technischen Fächern. Und der nutzt halt die App und der hat halt gefragt, ob wir über eine Art Kooperation vielleicht eine andere Funktion in die App einbauen können. Und zwar so eine Multi-User-Funktionalität, dass man zu zweit ein Objekt sehen kann. Und das ist schon mal richtig cool. Weil im Moment ist ja halt wirklich so, nur du siehst, was du an virtuellen Objekten siehst. Wenn ich von außen auf dich zugehe und gucke, was du da machst, ich sehe jemanden, wie der rumfuchtelt im Raum, aber was er genau macht, sieht man ja nicht.
Ja.
Und da haben wir das jetzt auch tatsächlich jetzt so weit drin, dass wir zwei Modi haben von Kollaboration. Einmal Remote und einmal Local. Das heißt also, wenn man zu zweit in einem Raum ist, dann kann man sich ein virtuelles Objekt, also zum Beispiel ein Oszilloskop, in den Raum platzieren lassen und gemeinsam an dem virtuellen Objekt arbeiten. Technisch ist das schon echt eine Herausforderung, weil es geht dann halt darum, wie werden Daten hin und her geschickt, wie ist das überhaupt mit den Rechten an dem virtuellen Objekt, also auf Software-Ebene? Wer darf das Objekt überhaupt manipulieren? Wer darf es verschieben und so? Und zu welchem Zustand hat wer welche Kontrolle darüber? Also so auf Software-Ebene zum Beispiel war das schon mega spannend. Aber was das weiter impliziert, ist natürlich nochmal interessanter. Aber genau, ich schweife ein bisschen ab, sorry. Also wir haben einmal den lokalen Teil und dann haben wir den Remote-Teil. Und das ist das, was jetzt, was wir quasi untersuchen wollen. Und zwar wird einer von denen, ein Studierender von denen, so eine Brille aufsetzen und einer von uns hier. Und die sehen dann jeweils einen virtuellen Avatar vom anderen, wo sie dann gemeinsam an so einem virtuellen Objekt arbeiten können. Und was wir untersuchen wollen, ist so ein bisschen auch die Sprach- und die Erklärkompetenz. Also wie gehen Studierende dran, um komplexe Geräte, komplexe Sachverhalte, Experimente verbal zu erklären? Wir werden das Ganze transkribieren in der App und das Ganze dann mal untersuchen. Also welche Begriffe zum Beispiel werden verwendet, in welchem Kontext stehen die? Das sind so Dinge, die wir halt untersuchen wollen. Da gibt's echt noch viel Bedarf, was man noch machen kann. Vor allem im Hinblick halt auf Kollaborationsmöglichkeiten in der App selber, also gemeinsam an virtuellen Objekten arbeiten.
Das wäre ja dann auch ja so wie im Laborpraktikum vor Ort, weil man das ja auch in Zweier- oder Dreiergruppen macht.
Genau.
Dann kriegt man den Punkt ja sogar auch noch mit
ab. Das stimmt. Also es gibt verschiedene Aspekte in der App selber, sei es jetzt kleinere oder auch größere, die man dann entweder in Form von einer Projektarbeit, einer Master- oder Bachelorarbeit dann auch wirklich gut abbilden kann. Meistens ist es so, dass man einen Teil entwickelt und dann diesen Teil dann untersucht. Also evaluiert und guckt zum Beispiel, bringt das was oder wird das von den Studierenden so angenommen oder muss da irgendwie noch was angepasst werden? Wie ist man kann das Ganze auch auf technischer Weise evaluieren, also sprich nach Softwarekriterien gehen und gucken, ist das Ganze modular gemacht, ist das Ganze irgendwie erweiterbar, diese ganzen Softwarekriterien, die es da gibt, kann man auch als Teil der Evaluation dann zum Beispiel mit untersuchen. Also Möglichkeiten gibt es genug für Studierende, wenn wer Interesse hat, natürlich gerne bei mir melden.
Möchtest du sonst noch irgendwas ergänzen zum Thema oder ja allgemein zum Ablauf?
Generell halt zum E-Technik-Studium würde ich noch ergänzen wollen, dass es halt echt ein spannendes Feld ist, was halt verschiedene Bereiche abdeckt. Also wir haben halt Leute, die rein Theorie machen. Dann geht's halt über verschiedene Stufen dazwischen, dann auch zu extremer Praxis. Und dann sind wir da irgendwo, wo es dann um die Vermittlung dieser Technik und sowas geht. Genau, also das ein spannendes Feld ist für Ingenieure oder auch generell für Leute, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, wirklich Elektrotechnik zu machen, bietet sich da sehr viel, was man auch später in der Zukunft dann erforschen kann. Wir hatten jetzt das Stichwort die Entwicklung der Brillen, weil sowas geschieht ja nicht von selber. Und dass es überhaupt einen technischen Fortschritt gibt, dass diese Moore's Law funktioniert, haben wir Ingenieuren zu verdanken, Leuten, die da wirklich sich engagiert im E-Technik-Studium dann hinsetzen und überlegen, wie kann man denn bestimmte Sachverhalte vielleicht verbessern, vereinfachen, kleiner dimensionieren. Genau, das sind so, es gibt unfassbar viele Forschungsfälle, was ich auch echt mega interessant finde. Was ich auch vielleicht gelernt habe von dieser Sache ist wirklich, dass man sich durch Rückschläge oder so dann nicht vielleicht unterkriegen lassen sollte, weil es ist schon schade, wenn man dann irgendwie so 5, 6 Jahre was entwickelt und dann evaluiert man das und dann kommt raus, ja, es bringt ja genauso viel wie ein Video, was ich dann so eine Stunde machen kann. Aber ich glaube, man sollte aber optimistisch drangehen und das dann wirklich nutzen, um zum Beispiel zu sagen, okay, ich habe einiges daraus gelernt. Und also die App selber war für mich nicht mal so relevant, sondern wirklich das, was ich daraus gelernt habe und das, was ich den Studierenden geben wollte, das war für mich tatsächlich wichtiger. Nämlich einen kostenlosen, freien Zugang zu Laborgeräten, freie Bildung und so weiter. Das ist so das, was ich immer gerne propagiere, sage ich mal.
Ja, und auch wenn das mit der mobilen App am Anfang ja vielleicht nicht so gut oder so viel gebracht hat, quasi in der Evolution, ist es ja auch die Grundlage gewesen, um überhaupt mit den VR-Brillen anzufangen.
Also, das stimmt.
Oh, ich weiß gar nicht, ob man vielleicht, wenn man diesen Weg nicht gegangen wäre und direkt mit den VR-Brillen, wäre ja auch die Einstiegshürde noch deutlich größer gewesen.
Definitiv. Ne? Also das, was ich halt vorher gemacht habe, ist wirklich die Grundlage für später gewesen. Also ich habe zwar 4-5 Jahre entwickelt, nur in der mobilen Anwendung. Aber die Weiterentwicklung zum Beispiel für mobile, nicht für mobile, sondern für die VR-Sache, hat dann in 3-4 Monaten, war dann abgeschlossen gewesen, weil wir einfach die Grundlagen halt so weit entwickelt hatten und auch das so modular hatten, dass wir nur schauen mussten, okay, welche neue Kameratypen müssen wir quasi in der Software abbilden und welche neuen Interaktionsarten. Also wir haben jetzt keine Gesten mehr, keine Touch-Gesten mehr, sondern wir haben wirkliche Hand-Tracking-Gesten. Die muss man halt dann nur noch quasi umbauen und dann hat es funktioniert. Man sollte halt wirklich sich von solchen Rückschlägen dann nicht schlecht fühlen oder so. Und auch im Studium passiert das ja immer wieder. Man sollte gucken, dass man halt daraus was Positives gewinnt, daraus lernt und dann sagt, okay, jetzt gehe ich aber vielleicht besser vorbereitet oder vielleicht mit einem anderen Ansatz dran und mache weiter.
Genau, ja, ich wollte dich eigentlich auch noch fragen, so zum Schluss, was wünschst du dir, dass Studierende nach so einem virtuellen Laborpraktikum anders sehen als vorher?
Vielleicht, dass sie weniger Angst haben und weniger überfordert sind, wenn sie dann später im Praktikum sitzen. Also das wünsche ich mir, weil das ist ja der Grund, warum ich das überhaupt entwickelt habe. Also wenn ich wirklich von Studierenden mitbekomme, ja, ich habe mich da ein bisschen besser vorbereitet gefühlt im Praktikum und ich habe was gelernt, dann wäre ich schon eigentlich sehr glücklich damit. Und sei es auch nur eine Handvoll Studierenden und wenn der Rest sagt, ja, war für mich nix, reicht mir das trotzdem. Also wenn es dann einigen Leuten was gebracht hat, freue ich mich dann immer.
Ja, schön. Dann hoffen wir auf jeden Fall, dass es in Zukunft auch, gut weitergeht mit dem Projekt und dass es auch vielen Studierenden hilft und angenommen wird. Ich bedanke mich, dass du heute hier warst, Mesut. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch zu Hause hat es auch Spaß gemacht beim Zuhören. Und damit verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal.
Danke. Ciao.
Current Affairs, der Podcast des Instituts für Elektrotechnik unter der Leitung von Patricia Höfer an der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Tim Hedkemper, Technik und Redaktion Janik Greve, Sprecherin Jasmin Schenjan. Ihnen gefällt Current Affairs? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da.